Guten Morgen. Wir dürfen uns heute einen ganz besonderen Text anschauen. Und zu Beginn möchte ich mal fragen, bist du bereit, dich von Gott gebrauchen zu lassen? Bist du bereit, ein Diener Gottes zu sein, nützlich für Gott zu sein? Weil dann ist dieser Text für dich wichtig. Wir wollen uns heute einen Text anschauen, natürlich von dem Paulus geschrieben hat, wodurch uns Gott wichtige Lektionen beibringen möchte. Was es heißt, ein Diener Gottes zu sein und vor allem, wie man nützlich ist für Gott und dass die Arbeit da Bestand hat. Ich lese den Text und nachher bete ich noch zu Beginn. Okay, es sind vielleicht zu anmerken, ich habe ein paar Wörter in Großbuchstaben gedruckt, weil mir das hilft, den Text besser zu strukturieren. Okay, also 2. Timotheus 2, Abvers 14 bis zum Ende des Kapitels. Dies bringe in Erinnerung, indem du eindringlich vor Gott bezeugst, man solle nicht Wortstreit führen, was zu nichts nütze, sondern zum Verderben der Zuhörer ist. Strebe danach, dich Gott bewährt zur Verfügung zu stellen als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen hat, der das Wort der Wahrheit in gerader Richtung schneidet. Die unheiligen leeren Geschwätze aber vermeide, denn sie werden zu weiterer Gottlosigkeit fortschreiten und ihr Wort wird um sich fressen wie ein Krebs. Dazu gehören Hymenäus und Philetus, die von der Wahrheit abgeirrt sind, indem sie sagen, dass die Auferstehung schon geschehen sei und den Glauben mancher zerstören. Doch der feste Grund Gottes steht und hat dieses Siegel, daher kennt die sein sind und jeder, der den Namen des Herrn nennt, halte sich fern von der Ungerechtigkeit. In einem großen Haus aber sind nicht allein goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene. Und die einen zur Ehre, die anderen aber zur Unehre. Wenn nun jemand sich von diesen reinigt, wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt, nützlich dem Hausherrn, zu jedem guten Werk bereitet. Die jugendlichen Begierden aber fliehe. Strebe aber nach Gerechtigkeit, Glaube, Liebe, Frieden. Liebe, Frieden mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Aber die törichten und ungereimten Streitfragen fragen, weise ab, da du weißt, dass sie Streitigkeiten erzeugen. Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern gegen alle milde sein, lehrfähig, duldsam und die Widersacher in Sanftmut zurechtweisen und hoffen, ob ihnen Gott nicht etwa Buße gebe zur Erkenntnis der Wahrheit und sie wieder aus dem Fallstrick des Teufels heraus nüchtern werden, nachdem sie von ihm gefangen worden sind für seinen Willen. Ich bete noch zu Beginn. Lieber Vater, allmächtiger Gott, wir wollen dir danken für das, dass wir deine Kinder sein dürfen. Das ist ein unglaubliches Privileg, einfach für uns gilt, dass du Himmel und Erde sprichwörtlich in Bewegung gesetzt hast, damit wir das sein dürfen. Nämlich dir danken für das, dass du uns gebrauchen möchtest und dass du uns heute durch dein Wort wichtige Sachen zeigen willst. Und obwohl der Text vielleicht in manchen Sachen für uns ein bisschen schwierig ist, möchte ich dir bitten, dass du halt unsere Herzen öffnest und uns hilfst, einfach viel mitzunehmen und das zu lernen, was du halt uns beibringen möchtest. Amen. Gut, ich möchte beginnen mit dem Vers 15, also dem zweiten. Strebe danach, dich Gott bewährt zur Verfügung zu stellen, als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen hat, der das Wort der Wahrheit in gerader Richtung schneidet. Also das ist sozusagen das Ziel. Wir streben auf etwas zu. Wir wollen uns Gott zur Verfügung stellen, wollen uns von ihm gebrauchen lassen. Also was können wir jetzt aus diesem Text lernen? Paulus schreibt diesen Brief sozusagen als sein Vermächtnis. Er hat seine ganze lebenslange Erfahrung im Dienst, fließt damit rein. Und in diesem Text weist uns auf konkrete Hindernisse hin, die verhindern können, dass unsere Arbeit, unser Leben einfach wirklich Frucht bringt. Und er zeigt uns, wie man damit am besten umgeht. Vielleicht schauen wir uns den Text nochmal kurz mal durch und schauen, was uns da so auffällt. Vielleicht fallen jetzt die Farben auf. Das ist, um irgendwie anzudeuten, dass der Text dominierende Themen hat. Also violett, das ist alles, was unter dem Begriff, weil ich später noch ein bisschen ausführen, Irrlehre fällt. Und dann haben wir mit Rot das Ziel. Also schauen, also ziemlich ein großer Block. Da werden sogar zwei konkrete genannt. Genau. Also, es ist ein unangenehmes Thema, aber ein sehr wichtiges für uns, gerade wenn wir wollen, dass wir für Gott brauchbar sind. Was ist das überhaupt, eine Irrlehre? Was kann man sich darunter vorstellen? Kennt ihr von euch das? Was ist das? Ja, genau, Lüfter, Grafikkartenlüfter. Und das war für mich ein großes Problem, weil ich habe einen Laptop und der Grafikkartenlüfter ist kaputt. Das ist jetzt, denkt man sich, ist nicht das wichtigste Bauteil von einem Computer. Ist es nicht. Aber es hat dazu geführt, dass wenn ich den Computer eingeschaltet habe, spätestens eine halbe Stunde später ist er überhitzt und hat sich ausgeschaltet. Spätestens, wenn ich wirklich was aktiv gemacht habe, schon nach 5 Minuten oder so. Und das ist ein bisschen ein Bild für das, was eine falsche Lehre, eine Irrlehre in unserem Glauben bewirkt. Wenn wir eine falsche Lehre von Gott haben, eine falsche Lehre von dem, ein falsches Bild von dem, vom Evangelium, dann kann es jetzt mehr oder weniger drastisch sein, je nachdem, was das konkret ist. Aber auf jeden Fall funktioniert unser Glaube nicht mehr wirklich. Es ertragt einfach nicht. Im Alltag, es fehlt die Kraft, es fehlen wesentliche Teile. Vielleicht überhitzt er nur, wie sozusagen in meinem Fall, oder er funktioniert wirklich gar nicht. Das ist einfach Irrlehre, also wenn jemand eine falsche Lehre bringt, das ist entweder, dass er was hinwegnimmt vom Evangelium oder was hinzufügt. Und wenn man zum Beispiel sieht, wenn man zum Beispiel schon so einen Lüfter einfach wegtut, das hat Konsequenzen. Das ist vielleicht ein kleines Teil, aber trotzdem. Also so ein Glaube ist einfach dann krank, weil ihm das richtige Fundament fehlt. Und das kann ziemlich bitter sein, ziemlich starke Konsequenzen haben. Was ist jetzt ein Irrlehrer oder ein falscher Lehrer? Also, das ist eine Person, die einfach solche falschen Lehren, die sehr ungesund sind, verbreitet. Die einfach ganz aktiv ist und sozusagen Lüfter demontiert oder schlimmer. Und wer dieser Lehre folgt, die dieser Irrlehrer bringt, der geht in die Irre im Wesentlichen. Der läuft dann, geht ins Verderben. Und dieser Definition war Jesus sozusagen ein Himmelslehrer. Also quasi, wer Jesus folgt, kommt in den Himmel. Wer ihr Lehrer folgt, geht in die Irre. Und immer wer weg von Gott. Und das ist ein sehr ernstes Thema, weil es sehr harte Konsequenzen haben kann. Und es ist jetzt sehr wichtig, was Paulus und Timotheus zu dem Thema sagt. Wie soll man mit dem umgehen, wenn solche Sachen irgendwo in seinem Umfeld sind? Vielleicht kennt man das selber auch und hat selber das schon mal erlebt, dass falsches Bild von Gott ziemliche Konsequenzen haben kann. Im Glauben. Schauen wir uns den Text nur mal kurz an. Da gibt es noch eine zweite Sache, die ich hinweisen möchte. Und zwar, ich habe ein paar Wörter sind fett markiert. Jetzt haben wir nämlich ein paar Mal sowas wie nicht Wortstreit führen, die leeren Geschwätze soll man vermeiden oder ein bisschen später nochmal die Streitfragen abweisen. Also damit wir den Text richtig verstehen können, müssen wir wissen, was da geht. Weil es kann jetzt wirklich alles sein. Und zu dem Zweck schauen wir in den Vorgängerbrief, also den 1. Timotheus, sonst geht es uns wie jemanden, der den dritten Teil von Herr der Ringe schaut und mal die ersten beiden gesehen zu haben. Und dann denkt man sich, ja, was passiert da? Es macht dann vieles nicht wirklich viel Sinn und so ist es mir gegangen bei der Vorbereitung, dass man sich einfach nicht wirklich auskennt und es aber sehr viel Sinn macht, wenn man sich anschaut, wie der Begriff vorher verwendet wird. Also wir schauen in 1. Timotheus, 1. Kapitel, Verse 3, 2. Teil bis 6. Also, damit du einigen Weisungen erteilen solltest, nichts anderes zu lernen, noch mit Fabeln und endlosen Geschlechtsregistern sich abzugeben, die mehr Streitfragen hervorbringen, als sie den Verwalterdienst Gottes fördern, der im Glauben geschieht. Das Endziel der Weisung aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Davon sind einige abgeirrt und haben sich leerem Geschwätz zugewandt. Sie wollen Gesetzeslehrer sein und verstehen nichts, weder was sie sagen, noch was sie fest behaupten. Okay, was finden wir da jetzt drin? Also wir suchen noch zwei Sachen. Wir suchen noch konkreten Irrlehren und wir suchen noch Streitigkeiten, Wortstreit, Geschwätz, diese Art von Aussagen. Irrlehren finden wir einige da drin, zum Beispiel die Fabeln. Sehr fett gemacht. Es waren also jüdische Fabeln, was sie zum Beispiel was vor der Schöpfung war. Also Spekulationen im Prinzip, weil man hat dafür einfach nicht viel stören. Und das nächste sind die Geschlechtsregister. Also da geht es darum, dass man irgendwie, dass sie zum Teil versucht haben nachzuweisen, ich bin ein Nachkomme, keine Ahnung, von Benjamin und aus dem folgt, ich bin wer oder so. Und dann lesen wir noch was von Gesetzeslehrer. Also es hat zum Teil am Anfang Leute gegeben, die gesagt haben, hey, du musst das mosaische Gesetz halten. Das sind die drei Sachen, die man mal in die quasi die Gemeinde von Timotheus, also in Ephesus, mal für ihn vergeben hat. Und der Paulus nennt es Geschwätz, Streitfragen. Haben wir schon mal ein paar Schlüsselwörter da. Okay, dann schauen wir ein bisschen weiter in Kapitel 6. Wenn jemand anders lehrt, so ist er aufgeblasen und weiß nichts, sondern ist krank an Streitfragen und Wortgezänken. Also wieder haben wir Verbindung zwischen dem, was jemand lehrt, und es führt dann zu Streit. Und den sollen wir ja vermeiden. Dann ganz am Schluss vom Brief lesen wir, Timotheus, bewahre das anvertraute Gut, indem du die unheiligen Reden und Einwände der sogenannten Erkenntnis meidest. Oder? Ja. Zu der sich einige bekennen und von dem Glauben abgeirrt sind. Was ist die Erkenntnis? Ich habe das ja. Das ist ein Begriff, den uns nicht mehr so vertraut ist. Damals war der recht bekannt. Das war sozusagen eine der wichtigsten Philosophien, Ideologien zu der Zeit. Das war einfach was Innes, war sozusagen. Es nennt man auch die Gnosis, vielleicht kennt man es unter den Namen. Es war zum Beispiel undenkbar, dass Gott sterben kann. Überhaupt alles Körperliche ein bisschen schlecht. Und der Paulus geht in vielen von seinen Briefen auf bestimmte Lehren von der Gnosis ein und sagt einfach, dass das sehr ungesund ist. Und das wird in unserem Text dann also recht wichtig sein. So Timotheus soll diese unheiligen Reden und Einwände dieser Gedankenströmung meiden, lesen wir. Wichtig. Und einige haben sich zu dieser Strömung bekannt und sind vom Glauben abgeirrt. Das ist sehr hart. Okay, also wir haben jetzt vier Irrlehren sozusagen, die wir gefunden haben, oder Probleme, je nachdem, je nach Heftigkeit. Die sind sozusagen alle unterschiedlich giftig in dem Sinn, wie schnell sie Schaden anrichten. Das mal kurz zusammengefasst da, dass wir das lesen können. Also wir haben, oben sieht man diese vier Varianten. Also der Ursprung ist jeweils, also dreimal jüdisch und einmal griechisch, von der Kultur her. Und bei einem Fabel ist das Problem, dass er spekulativ ist. Also da kann man sich streiten, endlos, weil eigentlich, ja, das ist das Schöne an Fabeln, man kann ohne Ende diskutieren. Geschlechtsregister ist das Problem, das hat große Probleme mit dem, wer ich in Jesus bin und was das heißt, wen ich akzeptiere. Die Rettung aus Gesetz, ganz wichtig für die Reformation. Dass meine Frömmigkeit, das ist, wer ich bin, irgendwie aus dem Kumbert, was ich mache. Und dann die Gnosis, da werden zum Teil ganze Teile vom Evangelium einfach abgelehnt. Die waren nicht praktisch, die wollte man nicht, die waren nicht in. Also hat man einfach Wege gefunden oder Wege gesucht, die irgendwie auszuschließen. Beispiele heute sind ein bisschen schwarz zum Finden, weil ich mir selber überlegen. Also bei dem Fall Gesetz, wahrscheinlich katholische Kirche, vielleicht Adventisten zu einem gewissen Grad. Dann natürlich die Gnosis, dass man quasi Philosophie übers Wort Gottes stellt und versucht dann quasi irgendwie das so zu behandeln, das haben wir schon recht oft. Zum Beispiel in der liberalen Theologie oder in Gender. Genau. Gut, jetzt haben wir es einmal vorbereitet und jetzt können wir uns den Text anschauen. Starten wir mit Vers 14. Also, dies bringe in Erinnerung, indem du eindringlich vor Gott bezeugst, man solle nicht Wortstreit führen, was zu nichts nütze, sondern zum Verderben der Zuhörer ist. Okay, erst einmal keinen Wortstreit führen. Das haben wir vorhin gesehen, das war ein Bezug zu Irrlehren. Interessant ist halt dieses Indem. Also quasi, er bringt das, was vorher war, also diese bezieht sich auf das, was vorher war, was wir in der letzten Predigt gehört haben, das ganze Evangelium und weiteres, indem er sich einfach nicht ablenken lässt. Er sagt dann quasi, lasst euch nicht ablenken. Die Frage stellt sich natürlich, wenn das jetzt wirklich so zum Teil sehr schädigende Irrlehren sind, warum sollen wir über das dann öffentlich diskutieren? Warum macht man in der Podiumsdiskussion dann das ein für alle Mal regeln? Ich glaube, Paulus spricht aus langjähriger Erfahrung. Er hat einfach schon oft, er hat viele Gemeinden gegründet und er sagt da auch selber, es ist zu nichts Nütze, es bringt nichts. Also es ist zum einen für die Irrlehrer bringt das nicht viel, für die falschen Lehrer. Die gehen meistens einfach munter weiter. Aber auch für die Zuhörer ist das eigentlich sehr schädigend. Und solchen Irrlehrern sollte man keine Bühne bieten. Wir sehen es in gewissen Sinn ein bisschen wie Jesus machen. Jesus ist manche Fragen einfach ausgewichen. Oder er hat nicht wirklich, er ist nicht auf alles eingegangen. Er hat die wichtigen Sachen, über die hat er gesprochen. Genau, das sagt das nur das Wort zum Verderben dazuhören. Also das Verderben ist auf das griechische Wort für Katastrophe. Also das ist eine Katastrophe, wenn man sozusagen so einen Wortstreit führt, einen Streit, wo es um solche Worte geht. Und genau. Schauen wir zum nächsten Vers. Vers 15, den haben wir schon vorher angeschnitten. Strebe danach, dich Gott bewährt zur Verfügung zu stellen, als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen hat, der das Wort der Wahrheit in gerader Richtung schneidet. Das erste Mal, strebe danach. Also ich, mit meinem ganzen Willen quasi, entscheide mich dazu, da gehe ich hin. Das soll mein Ziel sein. Ich möchte mich einfach Gott zur Verfügung stellen, ich möchte brauchbar sein für ihn. Ich möchte mich auch nicht schämen müssen, nämlich vor Gott, wenn ich mal für ihn stehe. Sondern ich möchte das, was ich mache, soll einfach auch in Gottes Augen gut und sinnvoll sein. Dann möchte ich mal fragen, wie geht es dir oder euch damit? Gibt es Bereiche in deinem Leben, für die du dich vor Gott schämst, schämen würdest? Also wenn du dir die Situation vorstellst, du stehst jetzt vor Gott und da wird dein Leben Revue passieren lassen und vor allem deine derzeitige Situation. Gibt es Bereiche, wo du, die du am Schluss nicht unbedingt, die du quasi nicht im Abschlusszeugnis drinnen haben möchtest? Sozusagen. Was ist, wenn es der Fall ist, dann möchte ich dich wirklich auffordern, das vor Gott zu bringen. Es gibt nachher die Möglichkeit, zum Beispiel ein Segensgebet oder einfach auch so mit anderen Leuten zu reden darüber, das auch zu bekennen und wirklich einen Schritt zu machen. Das ist ein ganz klarer Auftrag da, einen Schritt zu setzen, ein Ziel vor Augen zu haben und einfach loszumarschieren. Dann nur das Interessante ist auch, in gerader Richtung, das Wort der Wahrheit in gerader Richtung schneiden. Was heißt das? Oder wie schneidet man das nicht gerade? Vielleicht schief oder so. Es ist sehr interessant, weil was ist das Wort der Wahrheit? Natürlich, also das Evangelium bzw. das Wort Gottes, die Bibel. Einfach, dass man es sauber auslegt, dass es präzise macht. Ich kann mich noch erinnern, bei unserem, wenn wir das Gebäude quasi neu gemacht haben, dann war es zum Teil schon wichtig, dass man präzise arbeitet. Nicht bei allen Aufgaben, manche Aufgaben mehr, bei anderen weniger. Aber manchmal war das wirklich wichtig, dass man genau irgendwie das jetzt wirklich so macht. Und das ist umso wichtiger, je wertvoll das Material ist, mit dem man arbeitet. Wenn man einfach ein bisschen da Zü und Zwäng wegschneidet, das ist problematisch, wenn man mit sehr wertvollem Material arbeitet. Und das Wort Gottes ist das Wertvollste, was wir haben in dem Sinn. Man wird sich vielleicht denken, betrifft mich nicht, das ist eine rein intellektuelle Geschichte, ich bin eher der Praktiker. Aber ich möchte darauf hinweisen, dass dein Leben auch eine Auslegung vom Wort Gottes ist. Dein Leben ist eine Auslegung vom Evangelium. Und auch da müssen wir sozusagen gerade sein und schauen, dass wir einen geraden Weg gehen. Interessant ist, dass das Wort gerade im Hebräischen auch Eigenschaft Gottes ist. Nämlich so ungefähr dieses, was wir mit gerecht übersetzen würden. Das heißt, es ist eine Eigenschaft Gottes, die sich auf sein Wort übertragt. Und die für uns auch ganz wichtig ist. Jetzt schauen wir zum nächsten Versen. Okay. Die unheiligen leeren Geschwätze aber vermeide. Denn sie werden zu weiterer Gottlosigkeit fortschreiten und ihr Wort wird um sich fressen wie ein Krebs. Okay. Also wir haben vorher von Wortstreit gehört. Jetzt bezieht er sich wieder auf etwas Ähnliches, nämlich unheilige leere Geschwätze. Wenn Sie sich erinnern können, das war bei der Stelle aus dem 1. Timotheus jetzt auch vorgekommen. Also da geht es um Diskussionen, damals um jüdische Fabeln, Geschlechtsregister, das Gesetz und so, also unnütze Diskussionen. Die soll man vermeiden. Und zwar warum? Es bringt nichts. Also diese Art von Diskussion ist einfach unheilig und leer. Sie ist spekulativ, einfach sinnlos. Also diese Geschwätze, wenn es ein altes Wort, aber diese Gespräche, diese Diskussionen sollen wir vermeiden. Denn, was steht da? Wenn wir sie nicht vermeiden, dann werden sie zu weiterer Gottlosigkeit fortschreiten. Also wir haben einen Fortschritt, allerdings in die falsche Richtung. Also nämlich in Richtung Gottlosigkeit. Und eigentlich, wenn wir Jesus nachfolgen, wollen wir mehr von Gott und nicht weniger. Wir wollen immer näher zu ihm, wollen in seine Gegenwart kommen und das trennt uns letztlich dann von Gott. Es ist eine sehr harte Stelle, aber es geht nur weiter. Und ihr Wort wird um sich fressen wie ein Krebs, also die Krankheit Krebs, und nämlich schnell und tödlich. Das heißt, solche Diskussionen über die, sagen wir, falschen Themen können sehr schnell sehr viel Schaden anrichten. Ich möchte dir jetzt da fragen, was sind solche unheiligen leeren Gesetze in deinem Leben? Hast du sowas schon mal erlebt? Was beschäftigt dich vielleicht da zu sehr, welche unwesentlichen Dinge, und lenkt dich vom Evangelium und von Gott selber ab? Oder gibt es Diskussionen, die du dich manchmal reinziehen lässt, die einfach unheilig und leer sind? Oder wenn du das Gefühl hast, das Nachhinein, das ist eigentlich nicht so, da sollte man nicht drin sein. Und Paulus' Rat ist ganz klar, vermeide. Versuche einen Bogen, um das zu machen. Geh erst gar nicht da rein. Weil es hat nur negativen Nutzen. Okay? Jetzt kommen wir zum nächsten Versen. Dazu gehören Hymenäus und Philetus, die von der Wahrheit abgeirrt sind, indem sie sagen, dass die Auferstehung schon geschehen sei und den Glauben mancher zerstören. Also, dazu gehören Hymenäus und Philetus, die von der Wahrheit abgeirrt sind, indem sie sagen, dass die Auferstehung schon geschehen sei und den Glauben mancher zerstören. Was haben wir da? Also zum einen mit zwei Personen. Die werden namentlich genannt, Hymenäus und Philetus. Den Hymenäus kennen wir aus dem 1. Timotheus. Ich lese es mal kurz vor. Indem du den Glauben bewahrst und ein gutes Gewissen, das einige von sich gestoßen und so im Hinblick auf den Glauben Schiffbruch erlitten haben. Unter ihnen sind Hymenäus und Alexander, die ich dem Satan übergeben habe, damit sie zurechtgewiesen werden, nicht zu lästern. Also was wir haben da ist, die haben das gute Gewissen von sich gestoßen, haben im Glauben Schiffbruch erlitten und Paulus schreibt sogar, hat sie dem Satan übergeben. Also sehr harte Sprache, das heißt, die waren sozusagen altbekannt. Und dieser Hymenäus taucht da wieder auf und hat eine ganz besondere Lehre, die er von sich gibt. Interessant ist ja der Begriff von der Wahrheit abgeirrt. Das ist vielleicht ein bisschen für uns, klingt theoretisch, aber der Begriff, der da verwendet wird, ist eigentlich recht praktisch. Das kommt nicht vom Bogenschießen. Also man quasi trifft das Ziel nicht. Es ist quasi kein gerader Schnitt in dem Sinn, was sie da machen. Und was haben die zwei konkret gesagt? Dass die Auferstehung von geschehen sei. Die Frage ist, was meinen sie damit? Ich meine, wenn die Auferstehung schon geschehen ist, dann wird sie nicht mehr sein. Ergo ist sie nicht. Also es ist im Prinzip eine Variante, dass man die Auferstehung verneint einfach. Ein bisschen intellektuellere Variante, aber es ist im Wesentlichen, läuft es darauf raus. Ist das ein Problem? Wenn man sagt, die Auferstehung gibt es nicht. Was macht das mit dem christlichen Glauben? Ist das jetzt irgendwie gravierend oder nicht? Also Paulus diskutiert das recht ausführlich in 1. Korinther 15. Das finde ich interessiert und führt es eben aus. Und er kommt da zu einer ganz interessanten Schlussfolgerung. Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die elendsten von allen Menschen. Das muss man sich mal anschauen, dieser Sprung. Also man ist also vom Kind Gottes, das quasi Hoffnung auf Herrlichkeit, zu den elendsten aller Menschen. Also das muss man fast würdigen, dass man so einen Sprung überhaupt schafft. Weil das ist wie Bungee-Jumpen ohne Seil. Die haben quasi so einen, und der ist ja ihr Lehrer sozusagen, und ihre Nachfolger haben so diesen Spring mit mir Club. Und ja, es ist eigentlich ist es nicht lustig, weil es hat ziemlich, also recht viel tiefer kann man gar nicht fallen. Als von dem Kind Gottes zu sein, bis zu dem, dass man die Auferstehung verneint. Wie kommt man überhaupt zu dem, dass man sowas sagt? Also das hängt eben zusammen mit dieser Denkrichtung, die damals einfach populär war. Die Leute haben einfach für sie viel geredet, haben vielleicht Bücher gelesen, Philosophen, und haben sie gedacht, ja, das können wir irgendwie mit der Bibel in Einklang bringen. Und dann ist halt das irgendwie rausgekommen. Das Problem ist, dass sie damit irgendwie die Botschaft nicht verbessert haben, sondern unglaublich verschlechtert. Also das ist der schlechteste Deal in der Geschichte, wenn man so will. Was interessant ist für mich, ist, also sie haben quasi verneint, es gibt keinen Himmel. Wie ist denn das bei uns heute? Die Leute würden eher sagen, es gibt keine Hölle. Also das ist irgendwie so eine Parallele. Was war die Konsequenz? Was lesen wir da? Dass der Glauben mancher ist zerstört worden. Kein Wunder, weil das so ein Glauben, der so ist, funktioniert einfach gar nicht. Also da ist gröber was aus der Lüfte weg. Sondern da haben sie wirklich ein paar Kabel durchgeschnitten. Also das springt nicht einmal an. Also den kannst du nicht mehr einschalten, so einen Laptop sozusagen. Das ist wirklich ziemlich massiv. Und auch sehr traurig irgendwie, wenn man sieht, dass die Leute, mit denen man arbeitet, mit denen man predigt oder mit dem er überhaupt zu tun hat, auf einmal solche Sachen anfangen zu glauben und de facto eigentlich so wenig haben dann. Und einfach in ihrem Leben erscheitern, weil einfach der Glaube überhaupt nicht funktioniert. Was können wir daraus lernen? Also wir können irgendwie daraus lernen, dass manchmal dieses unser Denken, was gerade populär ist, was wir gerade so hören und so, und was auch Sachen, die gar nicht hinterfragt werden, dass die auch falsch sein können. Und dass wir wirklich hart daran arbeiten müssen manchmal, dass wir unsere Kultur hinterfragen, von der Bibel ausgehend. Dass wenn die Bibel das eine sagt, unsere Kultur das andere, dass wir wissen, wie wir uns auch da entscheiden. Weil wir sonst einen sehr drastischen Weg gehen. Also für einen Hindu, in Indien ist es auch vollkommen logisch, dass es verschiedene Kasten gibt zum Beispiel. Und dass er manche Menschen einfach wie Dreck behandeln kann. Das ist einfach, weil er es vielleicht auch nie hinterfragt hat. Und es ist wichtig, dass wir solche Aussagen, die wir einfach aus unserer Zeit, die uns der Zeitgeist mehr oder weniger sagt, dass wir die hinterfragen. Jetzt ist die Frage aber, ich meine, das ist so ziemlich der Super-GAU, denn dieses Beispiel, das der Paulus da beschreibt von einer konkreten Irrlehre. Was wird Paulus jetzt sagen? Was antwortet man jemandem, der in so einer Not steckt, der für eine Gemeinde verantwortlich ist, dessen Mitglieder zum Teil einen sehr, sehr traurigen Weg gehen? Und die Antwort ist interessant, weil was Paulus schreibt ist, doch der feste Grund Gottes steht und hat dieses Siegel. Der Herr kennt die, die sein sind, und jeder, der den Namen des Herrn nennt, halte sich fern von der Ungerechtigkeit. Ein bisschen ein schwieriger Vers. Was macht Paulus da? Also er stellt dieser sehr erdrückenden Realität eine göttliche Realität gegenüber und sagt, schaut mal, da ist ein Fundament. Also er startet jetzt ein ganz großes Bild, das in den nächsten Versen noch weitergehen wird. Das ist für uns nicht ganz leicht zu verstehen, ist vielleicht, aber wir werden es trotzdem probieren, dass wir Sachen draus ziehen. Also er hat, Gott legt einen Grund, ein Fundament. Und dieses Fundament hat ein Siegel. Was ist ein Siegel? Also es war damals so üblich, dass man dass beim Eckstein von einem Gebäude, dass da quasi drauf reingraviert wird, was der Zweck von dem Gebäude ist. Zum Beispiel, das ist so das war meistens beidseitig, also man hat es auf zwei Seiten gemacht. Und das haben wir da auch. Also wir haben zwei Seiten von so einem Siegel sozusagen. Und dieses Fundament steht, und zwar warum steht es? Wegen Gottes Charakter, wegen seinem Plan, wegen dem, dadurch, dass Gott sie festgelegt hat. Wir haben einen Gott, der sie mit Versprechen ganz klar festgelegt hat. Auf das können wir vertrauen. Okay, die eine Seite von dem Siegel. Der Herr kennt, die sein sind. Ist jetzt wahrscheinlich bekannt. Wir lesen zum Beispiel im Johannesevangelium, dass Jesus sagt, ich kenne meine Schafe und sie folgen mir. Und niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Das klingt sehr nett, aber wir müssen uns aber bewusst machen, dass es tatsächlich jemanden gibt, der sie aus der Hand reißen möchte. Also wir haben sozusagen einen Widersacher und das ist in dem Sinne eine wichtige, also das ist tatsächlich eine Aussage, das ist nicht nur so, dass es einfach so ein schöner Satz ist, sondern das ist ein starkes Versprechen. Also Gott hat sich sozusagen festgelegt. Auf der anderen Seite haben wir jeder, der den Namen des Herrn nennt, halte sich fern von der Ungerechtigkeit. Das ist ein Satz, der für uns vielleicht schwierig zu verstehen ist. Es ist nämlich auch so, es steht nicht da, jeder, der den Namen des Herrn nennt, sei heilig, wie Gott heilig ist. Es steht eine Negation da. Es steht, halte sich fern. Also was er vor allem machen muss, ist sich von Ungerechtigkeit, von Sünde zurückziehen. Rauszugehen aus dem. Dieses gehört sozusagen zum Fundament. Das ist eine Aufforderung sozusagen. Jeder, der vom Herrn, zu Jesus Christus gehört, der sollte das machen. Und das ist ein bisschen eine Eigenverantwortung sozusagen, obwohl Gott ganz starke Zusagen gibt, dass er das in Menschen irgendwie schafft und hilft. Na, und beides steht fest für alle Zeiten. Gut, schauen wir uns den nächsten Vers an. Der ist jetzt nur schwieriger wie der Vers jetzt. Aber dazu kommen wir gleich. In einem großen Haus aber sind nicht allein goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene. Und die einen zur Ehre, die anderen aber zur Unehre. Wenn nun jemand sich von diesen reinigt, wird der ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt, nützlich dem Hausherrn, zu jedem guten Werk bereitet. Was ist das? Was will uns Paulus da sagen? Also wir haben ein großes Haus, wo wir goldene, silberne Gefäße haben und auch hölzerne und irdene. Die einen sind sozusagen zur Ehre, die anderen zur Unehre. Und wenn sich jemand von Gefäßen der Unehre reinigt, wird ein Gefäß zur Ehre sein, also wird dieses Ziel erfüllen, das wir am Anfang definiert haben. Er wird nützlich sein für Gott. Geheiligt, nützlich, zu jedem guten Werk bereitet. Was ist das mit diesem Haus? Also Paulus führt da dieses Bild weiter aus. Also er hat vorhin vom Fundament gesprochen und jetzt kommt das Haus drauf. Das war das Fundament und jetzt wird da ein Haus drauf aufgebaut. Und dieses Haus ist seine Gemeinde. Und die Gefäße sind Personen. Das ist vielleicht ein bisschen schwierig für uns. Das Bild hat damals sehr viel Sinn gemacht und war sehr leicht verständlich. In unserer heutigen Zeit ist es nicht mehr so. Wir werden probieren, was wir machen können da. Also in diesem Haus haben wir verschiedene Gefäße. Und zwar zum einen goldene, silberne und auf der anderen Seite haben wir hölzerne und irdene. Und diese Gefäße werden jetzt unterschiedlich verwendet, je nach Ort. Die einen für ehrenvolle Aufgaben, also sozusagen als an der Tafel zum Beispiel, und die anderen für unehrenvolle Aufgaben, also zum Beispiel Mülleimer. Und man soll sich von unreinen Gefäßen reinigen. Also den Einfluss von bestimmten Personen in unserem Leben minimieren. Die sollen keinen Raum kriegen in unserem Leben. Aus dem Kontext geht es da wahrscheinlich spezifisch vor allem einmal um unser Banshee-Duett, die zwar ihr Lehrer, die vorhin erwähnt worden sind, aber es gilt ja allgemein. Es ist ein Aufruf zur Reinigung, und zwar von Einfluss von bestimmten Personen, damit wir nützlich sein können. Klingt für uns hart, ist aber ein wichtiger Punkt, den Gott uns auch mitgeben möchte. Weil was passiert, wenn solche Personen keinen Einfluss mehr auf unser Leben haben? Was steht da? Wenn jemand sich von diesen Gefäßen reinigt, wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt, nützlich dem Hausherrn, zu jedem guten Werk bereitet. Also wir werden dieses Ziel erreichen, also wir werden nützlich sein für Gott, wir werden Diener sein, die Gott gebrauchen kann. Ich möchte fragen, gibt es Personen in deinem Leben, die einen sehr ungesunden Einfluss auf dich haben? Vor allem in geistlicher Hinsicht. Gibt es Lehren, die dich irgendwie von Gott weghalten oder irgendwie sozusagen dazu bringen, dass du schnell überhitzt, sozusagen geistlich gesehen? Die ja dir auch in deinen Einsatz für Gott behindern. Oder überhaupt die in zur Sünde bringen. Also wenn du nützlich für Gott sein willst, sagt der Text, musst du Schritte in deinem Leben setzen. Ja, ist ein bisschen haglich, aber gut, schauen wir zum nächsten Vers. Vers 22. Die jugendlichen Begierden aber fliehe, strebe aber nach Gerechtigkeit, Glaube, Liebe, Frieden mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Recht bekannter Vers. Die jugendlichen Begierden fliehe, strebe nach Gerechtigkeit, Glaube, Liebe, Frieden mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Was steht da? Also was sind jugendliche Begierden oder also nicht, Leidenschaften, wird es in der neuen Genfer übersetzt. Also ich glaube, jedes Alter zu seinen eigenen Versuchungen. Und Timotheus war noch relativ jung. Und obwohl er jetzt ein geistlicher Leiter war, hat er sich trotzdem mit diesem Thema auseinandersetzen müssen, vielleicht gerade dann auch. Jeder von uns muss auch geben, dass er in allen Bereichen seines Lebens rein ist und bleibt. Da steht, aus dem reinen Herzen anrufen, dass man Gott aus reinem Herzen anruft. Nämlich die Frage, kannst du das? Kannst du Gott aus reinem Herzen anrufen? Hast du dieses reine Gewissen? Wenn nicht, dann deutet das vielleicht auf einen Bereich in deinem Leben, wo du da ein Problem hast. Welche Methode können wir jetzt ableiten? Also was sagt er da? Also er sagt, es gibt uns einen Auftrag, aber was können wir aus dem lernen jetzt? Dass wir diese Leidenschaften bekämpfen sollen, sozusagen. Wie machen wir das? Das ist ein sehr interessanter Vers, weil sehr überraschend ist. Also vor allem einmal, was steht da nicht? Es steht nicht, widerstehe, halte Stand. Was steht da? Fliehe, lauf weg. Lass uns jetzt gar nicht auf einen Kampf ankommen. Verschwinde einfach. Sehr interessant. Das ist die Bibel kennt eine klare Methode zur Bekämpfung von bestimmten Sünden. Das ist einfach Tschüss. Was steht? Es steht auch nicht nur fliehe. Es ist nicht nur, dass ich fliehe, sondern es steht eine Richtung. Wohin fliehe ich? Was ist die, wonach soll ich noch was streben? Das haben wir vorhin schon gehabt. Da kommt es jetzt wieder. Nach Gerechtigkeit, Glaube, Friede, also Liebe, Frieden, auch interessant. Also quasi wir fliehen nicht nur, also wir machen nicht nur, wir schauen nur, dass wir einfach wegkommen, sondern wir fliehen in eine Richtung. Es ist aber auch nicht nur, dass wir in eine Richtung fliehen, das ist auch nicht die einzige Zutat, sondern es steht dann, was steht ganz am Schluss noch? Mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Gemeinschaft. Also wir sollen es nicht gemeinsam machen, nicht allein machen, sondern gemeinsam mit allen, die dasselbe Ziel verfolgen. Also Paulus liefert uns sozusagen ein Programm, eine Methode, um mit Sünde fertig zu werden. Fliehe auf ein Ziel hin, nämlich das ein Leben erfüllt von diesen ganzen Sachen. Und dann sagt er auch noch, suche Gemeinschaft. Wichtiger Punkt. Und das sagt er jemanden, der sehr, sehr viel schon in seinem Leben geistlich bewegt hat, zum Timotheus. Gilt für uns sicher auch so. Nämlich die Fragen, strebst du nach Gerechtigkeit, Glaube, Liebe und Frieden? Ist es dein sehnlichster Wunsch, so ein Leben zu leben? Wenn das nicht der Fall ist, bist du wahrscheinlich eine Zielscheibe für Versuchungen aller Art. Es wird viel leichter sein, für verschiedene Arten von Sünde in dein Leben Raum zu kriegen, wenn du nicht nur noch strebst. Auch wenn du nur fliehst. Das reicht auch nicht. Und ich möchte dir fragen, hast du Gemeinschaft mit Leuten, die gemeinsam mit dir auf dem Weg sind? Ist gerade für Leiter manchmal schwierig. Es kann sehr einsam sein, wenn wir alle einen für den obergeistlichen Leiter halten. Ist schwierig. Kann zu sehr großen Fall führen. Gut, schauen wir uns die nächsten Verse an. Aber die törichten und ungereimten Streitfragen weise ab, da du weißt, dass sie Streitigkeiten erzeugen. Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern gegen alle milde sein, lehrfähig, duldsam und die Widersacher in Sanftmut zurechtweisen und hoffen, ob ihnen Gott nicht etwa Buße gebe, zur Erkenntnis der Wahrheit und sie wieder aus dem Fallstrick des Teufels heraus nüchtern werden, nachdem sie von ihm gefangen worden sind für seinen Willen. Jetzt haben wir es gleich 4 Verse auf einmal. Ganz am Anfang, das haben wir schon mal gehört, die törichten, ungereimten Streitfragen, sagt er nun mal, das ist offensichtlich Paulus sehr wichtig, weise ab. Warum? Weil sie Streit erzeugen. Das brauchen wir nicht. Jetzt ist die Frage, was machen wir jetzt mit zum Beispiel Menschen, die von irgendwelchen falschen Lehren beeinflusst sind? Also wir haben bis jetzt gehört, dass man quasi von Irrlehrern zum Beispiel Abstand nehmen soll. Aber was machen wir jetzt, wenn wir in unserem Umfeld oder überhaupt mit Leuten da haben, die irgendwie Sachen glauben, die mehr oder weniger schlimm falsch sind, und das wird uns alle zu einem gewissen Grad betreffen. Paulus liefert da ein Programm. Und es ist nicht der Holzhammer, den er jetzt aus der Werkstatt holt. Was lesen wir da? Also mal überhaupt, für wen betrifft es überhaupt? Am Schluss lesen wir, wenn wir schauen, die aus dem Fallstrick des Teufels, der Teufel quasi mehr oder weniger in eine Falle gelockt, die sind gefangen genommen worden, sind seine Sklaven geworden. Also ziemlich eine harte Aussage. Also ich glaube, dass es zumindest in zwei Orten von Personen geht. Also eben irregeleitete Menschen und auch in der Evangelisation mit Menschen, mit Außenstehenden. Ganz ein wichtiger Vers. Vielleicht nur für mehr Leid, aber das würde ich mir direkt beziehen. Und es wird das nur mal erklärt, wo wir schon öfter gehört haben, was so ein Diener Gottes jetzt alles auf der Tun-Seite, wie er sich verhalten sollte. Okay, was will Gott, dass wir tun, dass er uns erwähnen kann? Was haben wir da? Er streitet nicht, sondern er ist milde. Was ist milde? Gütig, wohlwollend, sozusagen, im Umgang mit allen. Dann er ist lehrfähig. Das ist ein bisschen, das heißt, er ist bereit und fähig zu lernen. Das heißt jetzt nicht, dass er die ganze Bibel auswendig kann. Also die Bereitschaft ist vor allem viel wichtiger da. Das heißt, er ist bereit, durch den Heiligen Geist und durch das, was er durch Predigt und stille Zeit und so weiter gelernt hat, weiterzugeben. Und arbeitet auch daran, dass er irgendwie später mal mehr weitergeben kann, weil er mehr versteht. Und ja, er ist duldsam. Was ist duldsam? Also er ist geduldig, er erduldet auch Unrecht, das ihm angetan wird. Betrifft uns nicht so sehr, kann in manchen Ländern aber ein Riesenpunkt sein. Dass man wirklich die zweite Meile mitgeben muss. Mit jemandem. Dann er ist sanftmütig. Ist vielleicht nicht einfach, wenn man sieht, was das. Manchmal wird man vielleicht wütend, wenn eine Person stur ist oder so. Aber das ist eine ganz wichtige Zutat. Also er wird nicht schnell wütend, er ist nicht, er regt sich nicht so schnell auf, sozusagen, sondern sanft. Und was macht er? Er weiß zurecht. Er spricht Probleme an, und zwar spricht das Liebe auch falsche Theologien an, ist dabei aber sanftmütig. Und das Letzte noch, in dem Text, er hofft, also von dieser Aufzählung, ganz wichtig, also es ist nicht nur so, man geht hin und tut seine Pflicht und ist dann erledigt, sondern man hofft wirklich darauf, dass Gott eingreift. Also da steckt man selber irgendwer mit drin, das ist wirklich eine Herzensgeschichte sozusagen, man betet, man hofft, dass diese Person wirklich umkehrt. Und was lesen wir da, ist, dass Gott Buße schenken kann. Und das klingt ein bisschen, erst einmal denkt man sich, okay, immer doch, ich entscheide mich. In der Stelle wird das von der Gottesseite betont. Und das kann sehr ermutigend sein. Und zwar genau dann, wenn man mit Leuten da hat, wo man sich denkt, der wird nie umkehren. Der wird sicher nicht sich nicht bekehren. Der wird sicher nicht von seiner Lehre runtergehen. Wir müssen mit Gott rechnen manchmal. Und Gott kann das Unmögliche machen. Und das ist für mich eine große Ermutigung. Weil egal wie weit Menschen von Gott weg zu sein scheinen, egal in was für verrückte Verschwörungstheorien, Irren etc. sie gefangen sind, Gott kann die Umkehr schenken. Gott kann Erkenntnis der Wahrheit schenken. Und so können Menschen aus dem Fallstrick des Satans heraus nüchtern werden. Also wir haben einen persönlichen Feind, der uns nachstellt und uns Fallen stellt. Und Gott kann uns nüchtern machen, er kann uns klare Sicht geben, damit wir wieder klar sehen können. Also Satan will Dinge unklar machen, er will, dass wir benebelt sind, dass wir Dinge nicht mehr klar sehen können. Aber Gott gibt uns dann die Klarheit. Genau, also Irrlehre und ihre Nachfolger sind Gefangene Satans. Das ist ein wichtiger, sind je nach Heftigkeit der Irrlehre natürlich. Das ist gut zu wissen. Gut, das war jetzt, waren einmal die Verse durch. Ich möchte zum Schluss noch auf den Anfangsvers, also den zweiten Vers zurückkommen. Strebe danach, dich Gott bewährt zur Verfügung zu stellen, als ein Arbeiter, der sich nicht zu schämen hat, der das Wort der Wahrheit in gerade Richtung schneidet. Ich möchte dich wirklich ermutigen, danach wirklich zu streben, das Leben an diesem Ziel auszurichten. Und alle anderen Sachen einfach ein bisschen beiseite liegen zu lassen. Gott hat uns einen großen Auftrag gegeben, wir haben ein großes Privileg, wir sind Kinder Gottes und er möchte uns gebrauchen. Und wir müssen achtsam sein, dass nicht durch falsche Lehren und dass einfach nicht unsere Arbeit zerstört wird. Und wir sollten Streitigkeiten vermeiden. Genau. Ich bete noch zum Schluss. Lieber Vater, danke für dein Wort. Danke für das, dass du uns manchmal in unserer Kultur irgendwie auch korrigierst. Und ich bitte darum, dass du uns hilfst, dieses Text umzusetzen. Dass du uns hilfst, einfach ihr Lernen, die uns Probleme machen, zu erkennen und dann die richtigen Schritte zu setzen. Wir schaffen das. Vielleicht haben wir es nicht ganz verstanden, den Text. Und wissen dann genau, wie wir das machen sollen. Bitte zeig uns das. Bitte um Weisheit. Und ich bitte darum, dass du uns gebrauchst, dass du uns nützlich machst in deinen Augen. Dass wir dein Reich kommen sehen. Und dass das einfach unsere Priorität wird. Hilf uns dann auch zu streben nach den Früchten des Geistes letztendlich, nach Frieden, Liebe, Wahrheit. Wir wollen die erhoben sehen und das soll unser Ziel sein. Amen.